Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank beim Luxemburger Institut für europäische und internationale Studien und vor allem beim dem Direktor Amon Kless und bei Benjamin Koltermann, der hier die ganzen Dinge organisiert hat. Der Vortrag ist gekoppelt, wie wir gerade gehört haben, heute Mittag mit der Sitzung mit dem luxemburgischen Wirtschafts- und Sozialrat und dem Rat für nachhaltige Entwicklung und auch an Serge Allegretzer herzlichen Dank, dass er mich in diese Sitzung eingeladen hat. Wenn ich heute in der Lage bin, den Sohn von Serge Allegretzer, den ich gerade kennengelernt habe, Alexandre, zu überzeugen, dass es sich lohnt, Politik und Wirtschaft zu studieren, dann habe ich heute einen Erfolg mit meinem Vortrag gehabt. Er macht gerade Abitur und überlegt sich, was er studiert. Amon fragte mich bei unserem ersten Kennenlernen letzten Mai, dass ich, ob ich mal einige Gedanken aus meiner Arbeit hier vorstellen wollte. Ich bin Professor für internationale Politik an der Universität Wien, was ich gerne mache, und entschuldige mich auch hier noch an dieser Stelle, dass ich letzten Oktober wegen einer Bronchitis reiseunfähig war. Der Hintergrund meines Vortrages, ich hoffe, Sie können es sehen, die PowerPoint ist nur etwas unterstützend, Sie sollten sich auf meine Stimme konzentrieren. Der Hintergrund des Vortrages: Globalisierung, imperiale Lebensweise und Horizonte eines guten Lebens zur Kritik der grünen Ökonomie ist sozusagen Ausdruck meiner Forschung. Ich beschäftige mich mit der Steuerung der Globalisierung, das, was im Fachjargon Global Governance genannt wird, mit den Debatten zu Alternativen der Globalisierung, der neoliberalen Globalisierung. Ich bin seit Gründung Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von ATTAC in Deutschland, wo ja sozusagen versucht wird, auch Alternativen zu formulieren. Und arbeitsmäßig bin ich auch befasst mit der internationalen Umwelt- und Ressourcenpolitik. Und so kommt mein Interesse an der Frage, an diesem Begriff der imperialen Lebensweise, den ich vor einigen Jahren in die Diskussion gebracht habe, und eben am Untertitel: Was hat es nun auf sich mit der grünen Ökonomie, mit der Green Economy, die, so meine Vorhersage, in den nächsten Monaten ein zentraler Referenzpunkt werden wird, weil in Rio de Janeiro im Juni sich zum 20. Mal die Weltumwelt- und Entwicklungskonferenz jährt, 20. bis 22. Juni, und dort wird nicht schwer vorhersagbar der Begriff der grünen Ökonomie, der Green Economy, wichtig werden. Also Green Economy, so meine These im dritten Teil meines Vortrages, ist eine Art Versprechen, um die Wirtschaftskrise, die Krise der Globalisierung und die Umweltkrise, das, was ich unter anderem als imperiale Lebensweise bezeichne, zu bearbeiten. Das ist sozusagen die Klammer. Und im letzten Teil möchte ich dann eben auf die Horizonte eines guten Lebens eingehen. Einige wenige Bemerkungen. Ich bin viel in Lateinamerika und Sie werden das vielleicht verfolgt haben. In Bolivien, Ecuador gibt es zu diesem Thema ganz spannende Debatten. Gleich zu Beginn muss ich gestehen, dass ich die Verhältnisse in Luxemburg nicht besonders gut kenne. Ich bin sozusagen erst am Ankommen, also verzeihen Sie mir, wenn ich hier nicht mit den Beispielen argumentiere, die Ihnen geläufig sind, aber ich hoffe natürlich, dass Sie dann in der Diskussion das einbringen. Ich möchte natürlich auch was lernen heute Abend. Jetzt bitte die zweite Folie. Entsprechend der Gliederung meines Vortrages, Globalisierung und Krise, da möchte ich Sie auch gar nicht langweilen, sondern möchte nur zwei Aspekte, die mir wichtig sind, hervorheben, die dann auch wichtig sind für die Form der Krisenbearbeitung, nämlich dem umkämpften Charakter der Globalisierung, also nicht den Sachzwang Globalisierung, sondern dem umkämpften Charakter der Globalisierung möchte ich nochmal unterstreichen und ihn dann eben zusammenbringen mit dem Begriff der imperialen Lebensweise, also die tiefe Verankertheit dessen und die Vertiefung einer Lebensweise, die über den Globalisierungsprozess nochmal vorangetrieben wurde. Beides, so hatte ich schon eingangs gesagt, verdichtet sich dann in dem Vorschlag einer grünen Ökonomie. Zur dritten Folie. Die Strukturveränderung der westlichen Gesellschaft seit den 1970er und 80er Jahren bilden das Ende einer spezifischen Periode kapitalistischer Entwicklung, nämlich die eines fordistischen Klassenkompromisses. Dieser basierte auf Massenproduktion, Massenkonsum, einen in die Wirtschaft intervenierenden und sozialpolitisch aktiven Staat und einer enorm intensiven Vernutzung natürlicher Ressourcen. Der Kompromiss wurde ermöglicht durch eine starke Arbeiterinnenbewegung, aber auch durch eine real existierende Systemalternative. Er war sozialstrukturell männlich und weiß dominiert. International basierte die Nachkriegskonstellation auf einer zunächst kolonialen und dann postkolonialen Weltordnung. Diese Konstellation geriet in der ersten Hälfte der 1970er Jahre in die Krise. Und in deren Zuge kam es zu einer Neuausrichtung des Produktionsmodells in Richtung Flexibilisierung, einer Restrukturierung der internationalen Arbeitsteilung, was wir heute mit China und Indien diskutieren, einer zunehmenden Bedeutung von Dienstleistungsberufen, der Entwicklung der Mikroelektronik und den umfassenden technologischen Neuerungen, die heute unser Leben bestimmen. Beispiel PowerPoint. Und das, was wir als Finanzialisierung und Finanzmarktkapitalismus heute bezeichnen, auch das nahm damals in den 70er Jahren seinen Ausgangspunkt. Wichtig ist mir an dieser Stelle zu betonen, dass das, was wir heute als Globalisierung oder als neoliberale Globalisierung bezeichnen, kein zwangsläufiger, sondern ein umkämpfter Prozess war und ist, in dessen Zentrum steht und stand die Schwächung der Lohnabhängigen und ihrer Interessenvertretung. Und auf diese Weise sollte die Profitabilität der Unternehmen wiederhergestellt werden. Also im Gegensatz zum Großteil der Diskussion um Globalisierung ist Globalisierung aus meiner Sicht kein zuvorderst ökonomischer Prozess, Sachzwang der ökonomischen Globalisierung, sondern Globalisierung bedeutet einen tiefgreifenden ökonomischen, aber auch politischen und kulturellen Strukturwandel. Die kapitalistische Globalisierung ist politisch durchgesetzt worden, Stichwort Liberalisierung der Finanzmärkte, sind politische Entscheidungen gewesen, und zwar insbesondere von den Regierungen der dominanten westlichen Staaten. Dass die globalisierte Ökonomie eine Art selbstlaufender Prozess sei, der nun von der Politik re-reguliert werden müsste, ist aus meiner Sicht ein zentraler Globalisierungsmythos. Ausgeblendet wird, nationale und internationale Politik fand immer statt. Stichworte sind dann in den 90er Jahren die WTO, um 2000 die Lissabon-Agenda oder jetzt die Europa 2020. Aber die Inhalte von Politik, die waren und sind marktförmig orientiert und eben vor allem ausgerichtet an den Interessen der nördlichen Staaten, der Interessen der Vermögensbesitzer und der Interessen der weltmarktorientierten Unternehmen. Und eben weit weniger an den Interessen der Lohnabhängigen und noch weit weniger an der Lösung globaler Probleme. Es bildet sich etwas heraus, was Joachim Hirsch, Politikwissenschaftler in Frankfurt, einen nationalen Wettbewerbsstaat nannte. Also alles an staatlicher Politik muss durch das Nadelöhr der nationalen Wettbewerbsfähigkeit. Das ist im Kern aus meiner Sicht der Globalisierungsprozess. Der Staat ist also in der aktuellen Krise nicht zurück, wie er oft kolportiert wird. Nein, er war nie weg. Aber er sollte sich eben eine Zeit lang um bestimmte gesellschaftliche Angelegenheiten kümmern und um andere nicht. Er sollte nicht so genau schauen, was sind die Folgen der Privatisierung. Nicht so genau nachfragen, was da für neue Finanzprodukte entstehen. Und in der aktuellen Krise, da soll der Staat zurückkommen im Interesse der Vermögensbesitzer. Er soll wieder Aufgaben übernehmen und vor allem soll er Verluste sozialisieren. Wenn wir uns also die aktuellen Krisenpolitiken ansehen, leider war das Treffen heute, wo Armand war, langweilig, aber das hätte ja ein Beitrag sein können zu Krisenpolitiken, dann verwundert es nicht, dass eben zuvorderst in dieser Konstellation der neoliberalen Globalisierung, in dieser Veränderung der Kräfteverhältnisse, der Schwächung der Lohnabhängigen, der Gewerkschaften, dann verwundert es eben nicht, dass die aktuellen Krisenpolitiken vor allem im Interesse der Banken und der Vermögensbesitzer stattfinden. Das sind eben weiterhin die dominanten Kräfte und die staatlichen Politiken stützen diese dominanten Kräfte. Das sehen wir in der Transformation der Bankenkrise in eine Staatsschuldenkrise. Eine politisch zentrale und überall diskutierte Frage lautet heute, wer trägt die Kosten der Krise? Wer trägt die Kosten der Krisenfolgen? Und wir sehen in der EU, dass die Kosten nach Südeuropa, vielleicht demnächst nach Osteuropa externalisiert werden. Aber auch innerhalb der Gesellschaften muss heute und zukünftig gefragt werden, wer steigt besonders schlecht aus bei den Austeritätspolitiken, den Strukturanpassungspolitiken. Also ein erstes Zwischenresümee. Der Globalisierungsprozess besteht auch darin, dass sich eben die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse hin zum Weltmarktorientierten und insbesondere zum Finanzkapital verschoben haben. Und diese Form, diese Konstellation prägt die Form der heutigen Krisenpolitiken. Ich habe gesehen, dass das Institut am 9. Februar einen Vortrag mit Heiner Flassbeck organisiert, der sicherlich dann noch vertieft aus einer keynesianischen Perspektive dazu sprechen wird. Die zweite Folie bitte. Ich möchte nun einen zweiten Aspekt hervorheben, der mir wichtig erscheint, um zu verstehen, warum die dominanten Krisenpolitiken von der Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in den nordwestlichen oder europäischen Kernländern, zwar nicht aktiv befürwortet werden, aber doch passiv hingenommen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der in der Diskussion deutlich unterschätzt wird und wir sind ja hier in einem Gewerkschaftshaus, auch im Gewerkschaftsspektrum stärker thematisiert werden muss. Der Globalisierungsprozess macht den Menschen mehr oder weniger deutlich, dass es zwar verstärkte internationale Konkurrenz gibt, dass es verstärkte innergesellschaftliche Spaltung gibt, aber sie erleben auch in ihrem Alltag, dass ihr Wohlstand darauf basiert, dass Ressourcen über die Maßen verwertet werden, dass das Klima belastet wird und dass billige Arbeitskraft von Menschen in anderen Ländern vernutzt wird. Wir müssen nur ins Kaufhaus gehen, so viel ist made in China. Das bezeichne ich analytisch, überhaupt nicht moralisch, überhaupt nicht wertend, aber das bezeichne ich analytisch als imperiale Lebensweise. Die imperiale Lebensweise, die eben darauf basiert in der Politik, dass die Ressourcenflüsse und die Produkte, die andernorts von billiger Arbeitskraft produziert werden, diese Ressourcenflüsse, diese Produktflüsse in die kapitalistischen Metropolen gesichert bleiben. Und dass das hiesige, tendenziell globalisierte Produktions- und Konsumptionsmodell aufrechterhalten wird. Natürlich basiert die imperiale Lebensweise auf Machttechniken des Staates, auf Weltbank, auf internationalen Währungsfonds. Die Strukturanpassungsprogramme der 1980er Jahre in vielen Ländern Afrikas und Lateinamerikas, in den 90er Jahren in Asien, nach der Asienkrise, haben viele Länder dazu getrieben, dass sie billige Produkte, dass sie mit billiger Arbeitskraft herstellen, dass sie über ihre Ressourcen noch stärker vernutzen. Der Begriff des Extraktivismus spielte eine Rolle, also dass Länder in Lateinamerika, in Afrika, in Asien deindustrialisiert wurden in der Strukturanpassung, damit meine ich jetzt natürlich nicht China, dass sie jetzt keine Option mehr haben, als ihre Ressourcen zu verkaufen. Also diese Folge der Strukturanpassung führt dazu, dass die Länder Ressourcen verkaufen müssen und das ist eine Grundlage, warum dann hier eine imperiale Lebensweise verlängert werden kann. Natürlich basiert sie auf den Produktions- und Verkaufsstrategien der Unternehmen. Die Unternehmen, die Marktmacht haben, die Produktionsnormen setzen für Handys, für Computer, für Autos, für alles. Ich halte die Analyse der imperialen Lebensweise deshalb für wichtig, um auch zu verstehen, warum sich in der Krise politisch zu wenig tut. Warum Menschen so wenig aufstehen, obwohl die Umverteilungsdimension in den Krisenpolitiken ja relativ offensichtlich ist. Das mag sich seit letzten Herbst ändern mit der Occupy-Bewegung und anderen Bewegungen, aber mein Eindruck ist, ich lebe ja in Wien, dass die Menschen in Wien schon wissen, dass es den Menschen in Ungarn, einige Kilometer weg, in der Krise noch schlechter geht. Also, dass sie etwas zu verlieren haben, und dass sie wissen, auch wenn sie die Produkte aus China vielleicht mit schlechtem Gewissen konsumieren, weil sie um die fürchterlichen Arbeitsbedingungen wissen, dass es aber trotzdem zu ihrer Lebensweise gehört. Also ich möchte sozusagen einen Vorschlag machen für die Diskussion, gerade in einem Gewerkschaftsspektrum, dass wir genauer verstehen, was sind die Mechanismen dieser Lebensweise, um sie zu einer solidarischen Lebensweise, was ja immer der Anspruch war und ist, sozusagen umgebaut werden kann. Entscheidend für das Thema ist nun, dass in den letzten Jahrzehnten über die Globalisierung es zu einer Vertiefung der imperialen Lebensweise kommt in zweifacher Richtung. Zum einen, das wurde schon klar in Ausführungen, ist eben über die Veränderung der internationalen Arbeitsteilung, über den Extraktivismus, der Zugriff auf die globalen Ressourcen und Arbeitskräfte hierzulande vertieft worden. Das hängt damit zusammen, dass eben die fordistischen Konsummuster, die fossilistischen, wenn Sie wollen, also auf fossilen Energieträger basierenden Konsummustern auch durchaus vertieft wurden. Also aller Rede der Virtualisierung der Ökonomie zum Trotz, hätte man ja hier gerade in Luxemburg starke Argumente, aber auch die modernen Kommunikationstechnologien, also Computer, Handys, basieren ja darauf, dass eben global die Produkte hergestellt werden. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt. In Ländern wie China, Indien oder Brasilien kommt es ja im relativ erfolgreichen Globalisierungsprozess für bestimmte Bevölkerungsteile, nicht für die gesamte Bevölkerung, aber in der Herausbildung von Mittelklassen kommt es zu einer westlichen Lebensweise, die durchaus attraktiv ist. Das kann ich für Lateinamerika definitiv bestätigen. Und also die imperiale Lebensweise wird ein Stück weit globalisiert. Sie ist attraktiv. Eine kleine Anekdote, die meine Kollegin erzählte. Sie wollte einen Flug buchen im Juli von Sao Paulo nach Santiago de Chile und sie bekam keinen Flug, weil seit einigen Jahren die Mittelklasse in Sao Paulo im dortigen Winter, Juli ist natürlich Winter, zum Skilaufen nach Chile fährt. Ja, eine sozusagen völlig legitime Praxis. Auch hier wollen Menschen, viele Menschen Skilaufen, aber das zeigt nochmal, dass offensichtlich diese Orientierung an einem ressourcenintensiven Leben eben auch im Süden attraktiv ist. Wie gesagt, ich meine das gar nicht moralisch, sondern einfach nur, um diesen Aspekt in die Runde zu bringen. Der zentrale Widerspruch besteht nun darin, dass sich in Brasilien, Indien, China, in anderen Ländern die Produktions- und Konsummuster verallgemeinern, die imperiale Lebensweise sich verallgemeinert, aber aus ökologischen Gründen ist sie nicht verallgemeinerbar. Das wissen wir, das haben wir heute Mittag diskutiert. Ich bin in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages in der Fachgruppe zur Entkopplung, also Entkopplung von Wohlstand, von Ressourcenverbrauch. Diese westliche Lebensweise, das wissen wir, ist nicht verallgemeinerbar. Sie setzt Exklusivität voraus, aber gleichzeitig wird sie zurzeit globalisiert. Und das führt aus meiner Sicht zu einer wachsenden Möglichkeit von konfliktträchtigen und gewaltförmigen internationalen Beziehungen, um Ressourcenkonflikte, aber eben auch um Senkenkonflikte. Denken Sie daran, dass Kanada aus dem Kyoto-Protokoll ausgestiegen ist. Das ist eine Folge eines Senkenkonfliktes. Und die Klimarahmenkonvention ist längst keine Klimaschutzkonvention mehr, sondern in der Klimarahmenkonvention werden die Verschmutzungsrechte verhandelt. Wie stark darf sich ein Land entwickeln? Wie stark darf sich ein Land einem bestimmten Produktions- und Konsummodell anpassen? Wenn Sie Durban verfolgt haben, die letzte Klimakonferenz im Dezember, die Position von Indien, der indischen Regierung, ist da ganz zentral. Ich komme also zu einem zweiten Zwischenfazit meines Vortrags. Zum einen scheint es neben dem umkämpften Charakter der Globalisierung und aktueller Krisenpolitiken wichtig, die imperiale Lebensweise in den Ländern des Nordens zu berücksichtigen. Aber entscheidend ist für die Aussicht von nachhaltigen Politiken, dass eben diese imperiale Lebensweise einem solidarischen Wohlstandsmodell und einer dauerhaften Krisenbearbeitung, einer solidarischen Krisenbearbeitung entgegensteht. Im Gegenteil, durch den Aufstieg von Ländern wie China und Indien kommt es eher zu einer Ausbreitung von fossilistischen Produktions- und Konsummustern. Der Ressourcenbedarf in diesen Ländern geht nach oben und das könnte sich in dramatischen Ressourcenkonflikten entladen. Das ist mein zweiter Begriff, mein zweiter Punkt, den ich heute Abend hier machen möchte. Die nächste Folie bitte. Im dritten Teil meines Vortrages, einige Monate vor Rio plus 20, komme ich nun zur aus meiner Sicht derzeit prominentesten Strategie, um die Wirtschafts- und Finanzkrise auf der einen Seite und die Umwelt- und sich abzeichnenden Ressourcenkrisen auf der anderen Seite zu bearbeiten. Nämlich den Vorschlag, der seit 2008 von UNEP, von dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, gemacht wird, den Vorschlag einer Green Economy. Dieser Vorschlag ist von zahlreichen Akteuren aufgenommen worden. Die OECD hat ihr Programm von grünem Wachstum vorgestellt. Die Internationale Arbeitsorganisation hat im September einen großen Report veröffentlicht zu grünen Jobs. Die Weltbank, viele nationale Regierungen in Europa am ehesten, die grünen Parteien im Europaparlament, in vielen Ländern, die Green Economy oder den Green New Deal fordern und fördern wollen. Ich bin sehr gespannt in der Diskussion, wie die Debatte hier in Luxemburg läuft. Heute Morgen hatten wir es nur kurz angesprochen, noch nicht so viel, aber vielleicht wird es ja in einigen Spektren auch diskutiert. Die grundlegende und gar nicht so neue Idee besteht darin, geeignete politische Rahmenbedingungen zu schaffen, um Märkte und Wirtschaft durch Effizienzgewinne und technologische Innovationen grüner zu machen. grüne Arbeitsplätze zu schaffen, grünes Wachstum zu schaffen. Also über entsprechende Politiken und die richtigen Preise sollen die bisher externalisierten Umweltbelastungen internalisiert werden, Marktversagen soll korrigiert werden. Das äußert sich in Vorschlägen zu ökologischen Steuerreformen, öffentlichen Beschaffungen, nachhaltige Infrastrukturen und anderem. Ob es sich beim Begriff der grünen Ökonomie um eine Konkretisierung von nachhaltiger Entwicklung, also dem großen Leitbegriff von Rio 92, handelt oder nicht, ob er ihn vielleicht sogar ersetzen wird, das mag ich heute noch nicht entscheiden. Aus meiner Sicht ist der Begriff der grünen Ökonomie noch gar nicht klar definiert. Es ist eine Art Debattenfeld, das geöffnet wurde, wo jetzt verschiedene Akteure versuchen, ihre Interessen einzubringen. Aus meiner Sicht geht es auch gar nicht darum, ob es irgendwann eine Definition gibt von grüner Ökonomie. Die im Nachhaltigkeitsfeld sich auskennen, wissen, dass es nie eine fixe Definition von Nachhaltigkeit gab. Es gab die berühmten drei Säulen, Wirtschaft, Umwelt und Soziales. Man könnte sagen, die grüne Ökonomie lässt jetzt das Soziale raus. Es soll nur noch um Ökonomie und Ökologie gehen. Aber es gab ja nie eine feste Definition. Aus meiner Sicht ist es auch gar nicht entscheidend für die Effektivität von Strategien, ob es feste Definitionen gibt. Sondern es sind eben Debattenfelder, man könnte auch sagen, Containerbegriffe. Ja? Die Container stecken ungefähr ab, was dazugehört, aber die Container sind relativ groß. Aus meiner Sicht ist ein anderer Punkt zentral. Und ich biete das als Interpretation an, um die nächsten Monate zu verfolgen. Die grüne Ökonomie wird zwar als Strategie formuliert, sie ist aber bislang vor allem ein Versprechen. Ich bin froh, dass ich nicht Verbrechen gesagt habe, ich hatte den ganzen Tag Angst vor dem Versprecher. Sie ist ein Versprechen. Nämlich ein solches, in der multiplen Krise, Umweltkrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Energiekrise, wenn Sie auch so wollen, die Krise der Demokratie, die wir ja nicht unterschätzen sollten, in der multiplen Krise über geeignete Rahmenbedingungen das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln, die OECD spricht von grünem Wachstum, Verteilungsspielräume damit zu erhöhen, wir werden nachher sicher in der Diskussion darauf eingehen, was heißt es eben für Gewerkschaften, Wachstum und Verteilung, grüne Arbeitsplätze zu schaffen, Effizienzgewinne und Innovation und damit auch die ökologische Krise zu bearbeiten. Also das Versprechen einer Win-Win-Win-Situation. Für die Ökonomie, für die Lohnabhängigen, für die Natur, wenn Sie auch so wollen, für den Staat. Aus meiner Sicht ist es eine offene Debatte, gibt es aber zwei große Unterschiede zwischen nachhaltiger Entwicklung 92 und einer grünen Ökonomie, also dem Vorschlag einer grünen Ökonomie im Jahr 2012 oder wenn Sie so wollen 2008 folgende. Es ist nicht, dass die ökologische Krise klarer wäre. Ich denke, dass wir schon 1992 relativ klar hatten, dass wir eine ernsthafte ökologische Krise haben. Das ist aus meiner Sicht nicht der Punkt, warum jetzt von einer grünen Ökonomie gesprochen wird. Aus meiner Sicht wird davon gesprochen, weil sie eben das Versprechen in der Krise ist. 1992 gab es hierzulande in Westeuropa in dem Sinne keine Krise. Es gab Krise in einigen Südländern in den 90er-Jahren, aber es war eben nicht der globale Charakter, den wir heute beobachten. Also erster Punkt, die grüne Ökonomie interveniert in eine andere historische Situation als der Begriff der nachhaltigen Entwicklung im Jahr 92. Und zweitens, und das sage ich sozusagen relativ allgemein und da müssen, glaube ich, auch dann Untersuchungen ansetzen. Zweitens sind heute ganz banal gesprochen die Produktivkräfte einfach weiterentwickelt. Also die technologische Basis, die materielle Basis für einen Umstieg im Energiesystem, im Verkehrssystem, also Elektromotoren, ja, Solarenergie, andere Formen der Energiegewinnung, die sind einfach heute wesentlich weiterentwickelt als vor 20 Jahren. Und aus meiner Sicht kommt in diese doppelte Konjunktur, also Krisendiagnose und auch durchaus neue materielle Möglichkeiten, wird die grüne Ökonomie vorgeschlagen und könnte wirkungsmächtig werden. Ob sich allerdings, der Titel war ja, den Herr Klein meinem Interview gegeben hat, grüner Kapitalismus, nein, danke, genau. Ob sich damit der Kapitalismus generell ökologisieren lässt, also auf eine andere Ressourcen- und Materialbasis stellen lässt, das mag ich, das habe ich im Interview auch so gesagt, zu bezweifeln. Grüne Strategien mögen sich in manchen Ländern durchsetzen, Deutschland ist sicherlich ein guter Kandidat, Österreich auch, da wo eben auch eine starke grüne Industrie Interesse hat. Allerdings sprechen viele Argumente dagegen, dass eine grüne Ökonomie sich verallgemeinern lässt. Es gibt weiterhin ein großes Interesse an der Gratis-Produktivkraft der Natur. Die Unternehmen sozusagen sind weiterhin daran interessiert, möglichst billig oder kostenlos Natur in Wert zu setzen. Die imperiale Lebensweise, die ich vorhin erwähnt habe, ist eine Lebensweise, die auch erstmal darauf basiert, Ressourcen, Natur möglichst billig in die eigenen Produktions- und Konsumkreisläufe zu bekommen. Und ein weiteres Gegenargument wäre, wie gesagt, ich beschäftige mich mehr mit Lateinamerika als jetzt mit Asien, aber wenn wir auf China blicken, aber eben auch auf Brasilien, die brasilianischen Entwicklungsstrategien sind alle wunderbar grün angemalt, aber sie sind überhaupt nicht ökologisch. Sie sind eine brutale Inwertsetzung der Landwirtschaft für Agrartreibstoffe in Argentinien. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, Argentinien wird gerade mit der Kirchner-Regierung, also einer progressiven Regierung, überzogen mit gentechnisch veränderter Soja für die Futtermittel in Asien. Also nichts mehr das tolle Fleisch aus Argentinien, die Gauchos, die Rinder hüten und dann haben wir tolles Fleisch, sondern die Landwirtschaft in Argentinien wird gerade industrialisiert und alle wissen, in 10 Jahren sind die Böden kaputt. Ja, es wird trotzdem industrialisiert, also überhaupt nicht nachhaltig, sondern als starker Wettbewerbsfaktor in Argentinien. Das sind also meine Argumente, warum ich gegenüber den Strategien einer grünen Ökonomie skeptisch bin. Ja, die Gratis-Produktivkraft der Natur ist weiterhin offensichtlich unter kapitalistischen Bedingungen, unter Bedingungen eines anarchischen Marktes wichtig in der globalen Konkurrenz und auch in den globalen Ausschlüssen. Ja, dass eben Wohlstand heißt, das hatte ich vorhin versucht klarzumachen, Wohlstand für einige, der westliche Wohlstand für einige, heißt Ausschluss von vielen anderen. Ich komme zum vierten Teil meines Vortrags. Ich habe ihn bisher versucht, sozusagen meine Perspektive nochmal einen Aspekt der Globalisierung zu unterstreichen. Globalisierung als umkämpftes Projekt, vor allem als Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, nicht Sachzwang Globalisierung. Das ist ein Stück weit der Korridor, warum heute bestimmte Krisenpolitiken auf eine bestimmte Art und Weise laufen, dass nämlich die Interessen der Vermögensbesitzer, die Interessen der Banken relativ wenig angegriffen werden. Mein zweiter Argumentationsschritt war, dass wir diskutieren sollten, warum und wie sich in die Alltagspraxen der Menschen, unbewusst oder bewusst, oft ja auch unbewusst, ein Lebensmodell, ein Produktionsmodell, es ist nicht nur Lebensstil, ja, ein Produktionsmodell, eine Lebensweise einschreibt, die ganz stark auf dem Zugriff auf billige Ressourcen, auf billige Arbeitskraft basiert. Ich nenne das die imperiale Lebensweise, die durch ihre Verallgemeinerung Indien, China, Brasilien zu Konflikten führen kann, die wir nicht unterschätzen sollten. Und drittens habe ich gerade nochmal versucht, eine Perspektive aufzumachen gegenüber der grünen Ökonomie, dass es eher ein Versprechen ist, das zwar als Strategie formuliert wird, aber ein Versprechen, um eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen für wirtschaftliches Wachstum, für Verteilungsspielräume und für die Natur, wo ich skeptisch wäre, ob da durch Green Growth wirklich Sustainability rauskommt. Zum Abschluss also die Frage nach alternativen Politiken. Zuvorderst heißt alternative Politiken natürlich, das muss ich hier im Gewerkschaftshaus natürlich nicht unterstreichen, Antworten auf die drängenden Probleme zu finden, soziale Spaltung und Verarmung. Angst, Lebensangst von vielen Menschen, Zukunftsangst, Abstiegsangst, Angst der Privatisierung der Risikoabsicherung, also die Privatisierung beispielsweise der Rentenversorgung, aber auch die ökologische Krise, die Zunahme von Gewalt sind wichtige Punkte, die bearbeitet werden müssen, aber auch makroökonomisch, wenn Sie so wollen, die Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen, den Zusammenbruch des Bankensystems zu verhindern. Da geschieht heute einiges. Ich will das immer wieder betonen, es tut sich ja viel. Gegen alle Frustration und alle Übermächtigkeit der Krise sollten wir immer wieder betonen, dass es viele Initiativen gibt, dass es die Herausbildung von Räumen gibt, wo Menschen alternativ zusammenleben, andere Produktionsweisen, denken Sie an Urban Gardening, also die noch marginalen Ansätze, Landwirtschaft in den Städten wieder zu betreiben, und zwar subsistent, also nicht mit Marktprozessen, aber natürlich auch viele Initiativen, die durch staatliche Politiken abgesichert werden. Denken Sie in Deutschland erneuerbare Energiengesetz. Das war ja eine wichtige Initiative, die wir auch unterstreichen sollten. Fairtrade sollten wir nicht lächerlich machen, unterschätzen, ökologisch produzierte Produkte und vieles andere. Gleichwohl ist immer die Gefahr, gerade wenn wir an Fairtrade denken und ökologische Produkte, dass es so eine Art Wohlfühlprogramm der westlichen Mittel- und Oberschichten wird und eben die gesellschaftliche Perspektive aus dem Blick verloren geht. Aber trotzdem, ich unterstreiche, es gibt viele alternative Vorschläge innerhalb von Institutionen. Das hat mich heute sehr ermuntert, dass innerhalb der luxemburgischen Regierung auch sehr sorgfältig über Alternativen nachgedacht wird und natürlich auch außerhalb von Institutionen, in sozialen Bewegungen, in solchen Räumen wie hier. Ich stelle gerade mit drei Kollegen, Kolleginnen ein ABC der Alternativen zusammen. Das soll im März erscheinen. Und da haben wir 160 Einträge, immer so auf zwei Seiten, mal so ein bisschen aufbereitet für die Debatte. Und ich nenne nur ein paar Begriffe wie Arbeitszeitverkürzung, globale soziale Rechte, Grundeinkommen, Open Source, partizipativer Haushalt, soziale Infrastruktur, Kirche von unten, um ein etwas sozusagen nicht so in die Liste passenden Wort zu nennen, natürlich die solidarische Ökonomie, die Umsonstökonomie oder auch das Stichwort Wachstumskritik. Wir hätten Spiele 250 Wörter unterbringen können, da hätte der Verlag nur nicht mitgemacht. Also, es gibt viele Alternativen, das sollten wir uns immer wieder klar machen, sie diskutieren, sie sichtbar machen, weil sie oft in der Krisendynamik abgeschattet werden. Es gibt auf der institutionellen Ebene die Vorschläge von Vermögenssteuern. Ich weiß nicht, wie die Debatte hier in Luxemburg läuft. In Österreich hat die in den letzten 9 Monaten, 10 Monaten eine ganz interessante Wendung genommen, dass auch die konservative Partei jetzt nicht mehr um die Debatte der Vermögenssteuer herumkommt. Das sind ja wichtige Vorschläge in der Gesellschaft. Wenn wir aber mein Argument der imperialen Lebensweise ernst nehmen, dann braucht es mehr. Ich nenne das mal, wir brauchen eine Art kultureller Revolution. Wir brauchen eine Revolution in den Lebensweisen, die ja auch heißen Produktionsweisen, gegen Konsumismus, gegen Konkurrenzdenken. Das geht, ich habe das heute Mittag mehrfach unterstrichen, das geht nicht autoritativ, das können wir nicht festlegen, sondern dazu brauchen wir Kritik, wir brauchen Lernprozesse, wir brauchen eine Herausbildung einer attraktiven Lebensweise für Menschen, die dann da mitmachen wollen. Anders Mobilität, anders mobil sein, sich anders ernähren, sich anders zu kleiden, anders zu wohnen. Und mit dem kulturellen Aspekt meine ich, ich weiß nicht, ob die Firmen hier auch sind, Geiz ist geil, die Geiz ist geil Kultur, die kauft dich glücklich, gibt es die Firmen? Ja, okay, hier auch. Was bedeutet das? Die Attraktivität von immer mehr Riesenautos, die Special Utility Vehicles sind in Österreich letztes Jahr nochmal in den Zulassungszahlen hochgegangen, weil sie an der Krise absurderweise billiger werden, weil es eine Überproduktion gibt, dieser Mini-Panzer. Also werden sie sozusagen noch stärker gekauft. Das heißt also Aufklärung, das heißt andere Lebensweisen ausprobieren, das heißt auch auf die katastrophalen Arbeitsbedingungen der Menschen in anderen Teilen der Welt und die Missachtung ökologischer Standards zu unterstreichen. Dabei sollten wir Staat und Unternehmen nicht aus ihrer Verantwortung nehmen. Natürlich brauchen wir staatliche Gesetze, wir brauchen Förderung von Energiesparmaßnahmen und vielem anderen, aber ich denke, es reicht nicht nur in der jetzigen Krise auf staatliche Gesetze oder auf die Einsicht von Unternehmen zu setzen. Ein zweiter Aspekt scheint mir wichtig, also neben diesem kulturellen, ich sag mal kulturellen Revolution, damit meine ich nicht die Kulturrevolution, die ich natürlich hier gerne heute im Casino-Syndikal anspreche, ist die Frage der radikalen Arbeitszeitverkürzung. Radikale Arbeitszeitverkürzung, in Österreich gab es die Debatte stark während der Krise, während es Kurzarbeit gab, die ProG, die Metallproduktionsgewerkschaft, hatte einen großen Kongress gemacht, wie gehen wir jetzt mit der Erfahrung der Kurzarbeit um, und kam zu dem interessanten Ergebnis in Umfragen, dass durchaus eine Kohorte der Beschäftigten, nämlich die, die in ihrer Lebensbiografie, in ihrer Arbeitsbiografie schon ein bisschen fortgeschritten sind, so ab 45, 50, durchaus bereit wären, weniger zu arbeiten für Lohnverzicht. Weil sozusagen die Kinder vielleicht schon bald aus dem Haus sind, weil sozusagen die Grundlagen geschaffen wurden. Die Mitte-20-Jährigen haben da eine ganz andere Position. Ja? Also da nochmal auch genau hinschauen für die Gewerkschaften, wer würde sich wie auf Arbeitszeitverkürzung einlassen. Ich plädiere nicht für Arbeitszeitverkürzung per se mit Lohnverzicht, ich plädiere nur dafür, dass wir da genauer hinschauen. Arbeitszeitverkürzung, Lebensarbeitszeit, Wochenarbeitszeit, auch das sind wichtige Diskussionen, bedeutet natürlich, die bei geringeren Wachstumszahlen, und die Produktivität wird ja weiter zunehmen, bei geringeren Wachstumszahlen die Erwerbsarbeit gerechter zu verteilen. Ich glaube aber, wir können auch viel, viel mehr damit erreichen, mit einer Diskussion über die Arbeitszeitverkürzung. Wir können fragen, wie ist eigentlich der Stellenwert von Erwerbsarbeit zu Nichterwerbsarbeit in unserer Gesellschaft? Warum nimmt der Druck auf die Erwerbsarbeit immer weiter zu und die Sorgearbeit, die Erziehungsarbeit, die Freiwilligenarbeit bleibt weiterhin systematisch abgewertet? Ja, da muss ich im Gewerkschaftsspektrum hier noch nicht mal Unmut erzeugen. Die Gewerkschaften sind getrimmt auf die Erwerbsarbeit und wir hätten über eine Debatte über Arbeitszeitverkürzung die Chance, die anderen Formen der gesellschaftlichen Arbeit zu berücksichtigen und ihnen auch den gesellschaftlichen Stellenwert zu geben. Wir könnten fragen, warum eigentlich leben, um zu arbeiten und nicht arbeiten, um zu leben. Also die ganze Form des Produktivismus und Konsumismus, der ja sozusagen auch in den Gewerkschaften stark verankert ist, auch das könnten wir aufwerfen. Was bedeutet eigentlich, Amor hat es bereits gesagt, was bedeutet ein gutes Leben? Wir könnten, das war heute Mittag aus meiner Sicht einer der ganz interessanten Aspekte, wir könnten über die Frage der Arbeitszeitverkürzung fragen, wer bestimmt eigentlich darüber, was und wie in dieser Gesellschaft produziert wird und wer produziert wird und was investiert wird. Das sind ja sozusagen in unseren Gesellschaften die Entscheidung der Kapitalbesitzer, der Kapitalseite. Warum nicht wieder über diese Debatte wirtschaftsdemokratische Forderungen gestalten? Also die alte Rolle der Gewerkschaften, dass sie nicht nur zuständig sind für ihre Belegschaft, sondern dass sie zuständig sind für gesellschaftliche Fragen. Die alte Tradition der Arbeiterinnenbewegung war ja nicht, wir machen Interessenvertretung, sondern die Tradition der Gewerkschaften besteht darin, wir stehen kollektiv für eine bessere Gesellschaft, zur Sonne, zur Freiheit, ist heute wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, aber vielleicht zur Sonnenenergie und zur Freiheit. Wie kommen wir wieder in eine Diskussion, in eine Offensivbewegung der Gewerkschaften, die nicht nur sagen, wir verteidigen die Interessen der Lohnabhängigen, sondern wir sind zuständig für gesellschaftliche Fragen. Und dann, da bin ich überzeugt, kriegen wir die Gewerkschaften auch hinter die Ökologiefrage. Weil bisher ja in den Gewerkschaften die Ökologiefrage eher konträr diskutiert wird. Ich bin überzeugt, dass wir darüber, das sind ganz, ganz aufwendige Debatten, ich bin mir dessen bewusst, das sage ich nicht heute hier nur von einem Podium, in sorgfältigen Debatten könnten wir sozusagen in den Gewerkschaften Sensibilität schaffen für die Ökologiefrage, wenn die Gewerkschaften wieder demokratische Akteure, gesellschaftspolitische Akteure werden und nicht nur Interessenvertretung im engeren Sinne. So viel ein paar Argumente zum zweiten Teil, also neben dem kulturellen, der Arbeitszeitverkürzung. Ich schließe nun meinen Vortrag mit einigen Bemerkungen zu Horizonten eines guten Lebens. Der Begriff kommt bekanntlich von Aristoteles, aber derzeit spielt er in einer ganz anderen Weltregion eine wichtige Rolle, nämlich in Lateinamerika, teilweise auch Sie werden es kennen, in anderen Ländern in Asien, aber ich beziehe mich hier auf Lateinamerika. Aber es ist oft so, grundlegende Alternativen kommen von den gesellschaftlichen Rändern, kommen von Vordenkern, kommen von sozialen Bewegungen oder kommen vielleicht auch aus Gesellschaften, die noch nicht so durchkapitalisiert sind wie die unsere. Ich habe das Glück, seit einem Jahr Mitglied einer Arbeitsgruppe zu sein, die von Quito, also von Ecuador aus organisiert und koordiniert wird, die den Titel trägt Jenseits von Entwicklung. Es ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, weil dort 30 Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, Politikerinnen zusammenarbeiten, das soll eine dauerhafte Arbeitsgruppe sein, die sich eben mit dem Problem des Extraktivismus, also dem Problem, dass Länder wie Bolivien und Ecuador mit progressiven Regierungen oder Brasilien Verteilungsspielräume haben, indem sie die Natur noch weiter ausnutzen, noch weiter ausbeuten. Das ist das Problem des Extraktivismus oder wie man sagt, der lateinamerikanischen Paradoxie. Ja, die progressiven Regierungen in Venezuela, in Argentinien, in Brasilien, in Paraguay, in Bolivien, in Ecuador haben mehr Verteilungsspielräume durch eine stärkere Ausbeutung der Natur. Und das ist natürlich eingeschrieben in ein traditionelles Entwicklungsverständnis und deshalb heißt diese Arbeitsgruppe Alternativen zur Entwicklung. Mitglied der Arbeitsgruppe, das ist vielleicht interessant hier für den Wirtschafts- und Sozialrat, ist auch Alberto Acosta. Alberto Acosta war Präsident der verfassungsgebenden Versammlung in Ecuador und arbeitet an einem Indikator des Buen Vivir, also einem Indikator des guten Lebens. Gab es kürzlich eine Konferenz. Vielleicht wäre das auch mal interessant, hier in den Debatten stärker zu rezipieren. Ich halte diese Entwicklung in Bolivien und Ecuador vor allem, da halte ich sie für am interessantesten, deshalb sozusagen für teilenswert, weil es nicht nur die desaströse Erfahrung des Neoliberalismus gab, der ja dazu führte, dass die Regierung, die Neoliberalen durch starke indigene Bewegung zum Teufel gejagt werden. Es führte dazu, dass Privatisierungen rückgängig gemacht werden. Das ikonische Beispiel bis heute ist in Cochabamba im Jahr 2000 der sogenannte Wasserkrieg, wo die Firma Bechtel wieder sozusagen rausgeworfen wurde und die Wasserversorgung wieder kommunalisiert wurde. Nein, ich glaube, es lohnt sich auch, sich stärker mit dieser Kritik von den Rändern des Weltsystems zu befassen, weil eben dort ganz grundlegende Annahmen der kapitalistischen Modernisierung in Frage gestellt werden. Nämlich die Annahmen, es geht immer um Konkurrenz, um Wettbewerbsfähigkeit, es geht immer um Wachstum, es geht immer um Aufholen, es geht immer um Naturausbeutung, auch wenn wir das heute ein bisschen netter nennen, es geht immer um den Weltmarkt. Das sind ja moderne Selbstverständlichkeiten, vor allem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, die überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Und ich glaube, dass uns diese historische Konstellation an den Rändern die Möglichkeit gibt, auch hier zu überlegen, was sind produktive, was sind solidarische, was sind nachhaltige Formen von Ökonomie, von Reproduktion unserer Gesellschaft. Ich bin nicht naiv, oder die Menschen in der Arbeitsgruppe sind nicht naiv, in den Gesellschaften selber wird darum gerungen, aber es gibt beispielsweise in Bolivien seit einigen Monaten ein Gesetz einer pluralen Ökonomie. Plurale Ökonomie heißt, die Ökonomie soll vier Standbeine haben. Die kapitalistische Ökonomie, die Staatsökonomie, die gemeinschaftliche Ökonomie und die solidarische Ökonomie. Und die Protagonisten des Gesetzes haben völlig klar, dass in einem Prozess, der Konflikte bedeutet, der Probleme bringen wird, die kapitalistische Ökonomie langsam zurückgedrängt werden soll. Und dass der Extraktivismus, in Bolivien ist das Gas vor allem, zurückgedrängt werden soll. Mit allen Problemen. Aber ich denke, dass das wichtige Punkte sind, von denen wir lernen können. Für eine soziale, demokratische und ökologische Perspektive sollte also die Einsicht vertieft werden, dass Kapitalismus nicht alles ist. Was wir zum Leben benötigen und insbesondere für ein gutes Leben, wird nicht unbedingt in der kapitalistischen Ökonomie am kapitalistischen Weltmarkt produziert. Wir werden als Kinder und als Alte und Kranke gepflegt. Wir verrichten im Alltag unglaublich viele Tätigkeiten und haben viele Beziehungen, die zum guten Leben beitragen, die überhaupt nicht über den Markt organisiert werden können. Das finde ich das Interessante auch an der Arbeitsgruppe hier der luxemburgischen Regierung, dass sie ein hohes Problembewusstsein hat in dem technischen Report, wesentlich höher als der Deutsche Bundestag übrigens, das, was als Nichtmarktprodukte genannt wird, dass das hier mitgedacht wird. In Klammern vielleicht gesagt, stellen Sie diese Frage auch mal an Heiner Flassbeck, der ja aus dem eher keynesianischen Paradigma kommt, wo diese Fragen des nicht-marktförmigen, des nicht-kapitalistischen Marktes auch ausgeblendet sind. Ja? Also auch in einem nicht nur neoklassischen Paradigma, neoliberalen, wenn Sie so wollen, sondern auch im keynesianischen Paradigma, werden ja diese anderen Formen von Zusammenleben, von Ökonomie nicht thematisiert. Die meisten Debatten um Globalisierung und ihre Krise, sowie die Vorschläge für eine grüne Ökonomie, sind weit weg davon, solch ein breites Ökonomieverständnis zu entwickeln. Sie bleiben verhaftet in einem Wachstumsparadigma, sie entwickeln kein kritisches Verhältnis zur kapitalistischen Globalisierung und sie sind nicht in der Lage, alternative Verständnisse von Wohlstand und Lebensqualität zu vermitteln. Aber darum geht es doch letztendlich, um ein solidarisches Zusammenleben, das nicht naiv ist gegen die Unbilden des Alltags, gegen die Zwänge des Alltags, nicht gegenüber der Notwendigkeit, dass Wirtschaft produktiv organisiert werden muss, aber sie weist zurück, dass nur die kapitalistische Wirtschaft produktiv sein kann, sondern solidarisches Miteinander nimmt in den Blick, dass auch andere Formen des Wirtschaftens produktiv sein können. Im Zentrum sollte also nicht stehen kapitalistisches Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit, sondern viele, viele andere Sachen. In diesem Vortrag konnte ich nur einige anschneiden und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.